Wir lesen jetzt noch ein Wort aus dem Hebräerbrief, und zwar Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir zum Abendmahl eben dieses Wort Gottes aus dem Hebräerbrief betrachten, das uns zur Glaubenszuversicht und zur Treue mahnt, angesichts dessen, was der Herr Jesus, unser großer Hohepriester, für uns getan hat. Zunächst kurz noch zum Inhalt des Hebräerbriefes, den wir grob in drei Teilen unterordnen können. Im ersten Teil geht es um die Herrlichkeit der Person Jesu. Im zweiten Teil um das Werk Jesu und seinen Dienst als ewiger Hohepriester. Und im dritten Teil spricht der Schreiber über den Glauben und die Heiligung der Gemeinde. Unser Text steht im zweiten Teil, in dem es eben darum geht, was Jesus für uns getan hat, und um die melchisedeksche Priesterordnung. Und im ersten Teil unseres 10. Kapitels spricht er nun davon, wie alles, worüber er bisher gesprochen hat, sich nun in unserem Leben manifestieren soll. Von der Theologie, von dem rein Theoretischen also, wendet er sich dem Praktischen zu und ermahnt die Briefempfänger, das lehrmäßig Erfasste nun doch in die Tat umzusetzen. Der Schreiber will sich nicht in theologischer Selbstgefälligkeit mit neuartiger Christuserkenntnis hervortun. Es geht ihm nicht darum, die Gläubigen auf eine höhere Stufe geistlicher Existenz emporzuheben. Ihn bewegt die brennende Sorge um das innere Leben der Gemeinde, auf die Bedrängnis und Verfolgung zukommt. Ihm geht es ausschließlich um den eindringlichen Appell an die Menschen, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden. Er hat die Hebräer in den bisher Gesagten in geheime Zusammenhänge des Wortes Gottes eingeführt. Er hat ihnen die vielfache Beziehung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament gezeigt. Aber er weiß auch, dass alle vermehrte geistliche Erkenntnis für die Gemeinde verhängnisvoll, ja zum Gericht werden kann, wenn sie nicht das Leben der Christen umgestaltet und gottgemäß verändert. Der Verfasser macht zunächst drei Jesus betreffende Aussagen. Zuerst, Jesus ist der lebendige Weg zu Gott. Er sagt, wir hätten Zugang zu Gott durch den Vorhang, das heißt durch das Fleisch Jesu. Das ist nicht ganz leicht zu verstehen, weil hier alttestamentliche Begriffe eine Rolle spielen, die wir erst klären müssen. Die Stiftshütte, das bewegliche Heiligtum des Volkes Israel, in dem der Herr seit der Gesetzgebung am Sinai unter seinem Volk wohnte, bestand aus dem Vorhof und dem Heiligtum. Das Heiligtum durfte nur von den Priestern betreten werden. Und das Heiligtum selbst bestand auch aus zwei Teilen, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Ins Allerheiligste, das durch einen Vorhang vom Heiligen getrennt war, durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, eintreten. Als der Mensch im Garten Eden gesündigt hatte, musste Gott ihn aus seiner Gegenwart vertreiben und den Eingang zum Garten Eden durch Cherubim bewachen lassen. Und diese Trennung des heiligen Gottes von dem unheiligen, sündigen Menschengeschlecht war durch den Vorhang angedeutet, der das Volk Israel von der unmittelbaren Gegenwart Gottes ausschloss. Ein Hoffnungsschimmer war aber die Tatsache, dass die Trennwand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten ein Vorhang war und keine Mauer. Das wies doch auf die Möglichkeit hin, doch noch bis in die enge Gemeinschaft mit Gott vorzudringen. Und das geschah eben, wie gesagt, einmal im Jahr durch den Hohenpriester. Nach dem gleichen Schema wurde dann später auch der Tempel in Jerusalem gebaut. Auch hier trennte ein schwerer Vorhang das Allerheiligste vom Heiligtum. Hebräische Geschichtsschreiber behaupten, der Vorhang sei im herodianischen Tempel etwa 10 Zentimeter dick gewesen und man hätte 2 Paar Ochsen gebraucht, um diesen Vorhang zu zerreißen. Die Bibel sagt uns, dass dieser Vorhang zerriss, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er war nicht von Menschenhänden zerrissen worden, denn sie hätten es gar nicht vermocht. Und wenn doch, dann hätten sie ihn ohnehin nur von unten nach oben durchreißen können. Er war aber von oben her zerrissen worden. Und das zeigt, dass Gott es selbst getan hat. Der Vorhang in der Stiftshütte und später im Tempel ist ein Schattenbild des irdischen Leibes Christi. Als sein Leib am Kreuz zur Sühnung der Sünde zerbrochen wurde, musste der Vorhang im Tempel zerreißen und den Weg ins Allerheiligste freigeben. Denn in dem Augenblick hatte Christus durch sein Fleisch den Zugang zum Vater freigemacht. Jesus hatte zwar schon mit seinem ganzen Leben Gott bezeugt, doch erst am Kreuz, da offenbarte sich die Liebe Gottes endgültig. Wie das Zerteilen des Vorhangs vor dem Allerheiligsten äußerlich den Weg zu dem gegenwärtigen Gott öffnete, so offenbarte die Kreuzigung des Fleisches Christi die ganze Größe der göttlichen Liebe. Und so haben wir in Jesus den einen, der uns den Weg zu Gott erschlossen hat, indem er die Liebe Gottes bezeugte und Gott das vollkommene Opfer des vollkommenen Gehorsams darbrachte. Sein stellvertretendes Opfer ermöglicht es uns nun, in seinem Namen direkt in das Allerheiligste einzutreten. Jetzt kann uns kein Priester mehr den Weg zu Gottes Thron versperren. Wir brauchen jetzt keinen Menschen als Mittler, keine Heiligen und auch keine Engel. Jesus allein ist der Mittler. Er ist der Vorhang, durch den wir zu Gott nahen können. Durch Jesu Opfer geschah es nun, dass in der dunklen Mauer zwischen unserem Leben und dem heiligen und lebendigen Gott sich an einer Stelle eine Tür geöffnet hat. Und aus dieser Tür strömt nun helles Licht heraus zu uns in die Finsternis. Und dieses Licht lockt uns an und lädt uns ein, durch die Tür einzutreten. Und diese Tür befindet sich in einer dunklen Trennwand, wie schon gesagt. Und das macht die Mauer oder Trennwand so schrecklich dunkel, dass wir meinen, ganz allein zu sein und uns nur auf uns selbst verlassen zu können. Und das ist ja das Hauptargument derer, die von Gott nichts wissen wollen. Sie sagen, mir hilft niemand, mir kann niemand helfen, ich muss mir selber helfen. Doch das bleibt nur ein frommer Wunsch, das bleibt ein Selbstbetrug. Die Wand, die uns von Gott trennt, bleibt deshalb so dunkel, weil wir immer wieder schwere Schuld auf uns laden und mit ihr nicht fertig werden. Sie bleibt uns deshalb so dunkel, weil uns das Wort Gott nur die dunkle Wand der Sinnlosigkeit auszusagen scheint, an der wir unsere Köpfe wundstoßen. Und diese Wand steht unserem ernsthaften sittlichen Bemühen im Wege und vereitelt jeden guten Vorsatz. Aber auch als ernste Christen merken wir oft, wir beten zu Gott, aber die Mauer ist da. Wir suchen seine Hilfe und die Mauer ist immer noch da. Selbst in unserer Anbetung bleibt der Abstand. Und was dieser Abstand ist, was diese Wand ist, sagt uns die Bibel ganz klar. Es ist die Sünde und nur die Sünde, die den Menschen von Gott scheidet. Die Sünde richtet immer wieder neu eine Mauer zwischen uns und Gott auf. Ein Evangelist erzählte, wie nach einer Evangelisationsversammlung eine Frau zu ihm ins Sprechzimmer kam und sagte, sie sei deshalb nach vorne gekommen, weil auch ihr 16-jähriger Junge es so gemacht habe. Der Evangelist fragte, und wie steht es denn mit Ihnen? Oh, antwortete sie, ich bin schon immer Christin gewesen. Der Evangelist sagt, von diesem Augenblick an wusste er, dass sie noch nie Christ war. Niemand war schon immer Christ. Vielmehr sind wir schon immer Sünder. Alle Zeit von Gott durch Sünde, durch diese dunkle Mauer getrennt. Der Hebräerbriefschreiber erinnert uns aber daran, dass sich eben in der dunklen Mauer ein heller Eingang aufgetan hat. Der Herr Jesus selbst sagt von sich in Johannes 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Hat der in der Selbsttäuschung Befangene es nötig, die Wahrheit zu sehen, so muss der, der sich fern von Gott weiß, doch eine Tür finden. Und Jesus ist beides, für den Verblendeten die Wahrheit und für den, der draußen ist, die Tür. Er ist ebenso die Tür zur Erweckung und zu jeder anderen Segnung für den Glaubenden, wie er die Tür zur Rettung für den Verlorenen ist. Und dabei ist diese Tür für den Schwächsten ebenso leicht zugänglich wie für den Frömmsten. Obwohl Jesus ohne jede Schuld wie ein Verbrecher hingerichtet wurde, hält sein unerhörtes Opfer die Tür zu Gott für immer offen. Und was soll nun geschehen? Nichts anderes, als dass wir durch diese Tür hindurch aus dem Dunkeln des Lebens ins helle Licht zu Gott gehen. Und es gibt nichts Törichteres, als durch die helle, offene Tür nicht hindurch zu gehen und sich lieber im Schatten der dunklen Mauer aufzuhalten, so als gäbe es kein Licht. Das andere Bild in unserem Textwort ergänzt diese Aussage vom Eingang ins Heiligtum. Es sagt, Jesus ist auch unser Hohepriester. Die Aufgabe des Priesters besteht nach dem Alten Testament darin, eine Brücke von den Menschen zu Gott zu schlagen. Jesus bereitet uns nicht nur den Weg zu Gott, er ist nicht nur der Eingang durch die dunkle Wand, nein, er führt uns selbst zu Gott. Wenn wir zum Beispiel in Berlin das Amt des Bundespräsidenten suchen und uns deshalb an einen Einheimischen wenden würden, könnte der uns nur bis zum Amt führen. Aber sein Wissen, wo das Bundespräsidialamt zu finden ist, gibt ihm noch lange nicht das Recht, uns auch Einlass beim Bundespräsidenten zu verschaffen. Jesus dagegen führt uns als der wahre Hohepriester selbst zu Gott. Er zeigt uns nicht nur den Himmel, er hat auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir hineinkommen. Eine offizielle Audienz beim Bundespräsidenten erfordert es, dass ich nicht in Alltagsgarderobe erscheine. Und so ist es auch unmöglich, mit unserem alten Adam vor Gott zu kommen. Beim priesterlichen Ritual wurden die heiligen Gegenstände dadurch gereinigt, dass sie mit dem Blut der Opfertiere besprengt wurden. Der hohe Priester musste sich in einem Becken mit klarem Wasser immer wieder waschen und reinigen. Trotzdem waren all diese Waschungen letztlich unwirksam und vermochten die Verunreinigung durch die Sünde nicht beseitigen. Im neuen Bund erfährt nun jedes Glied der Gemeinde Jesu diese Reinigung und Besprengung nicht mit Tierblut, sondern mit dem Blut des Christus. Nicht am Leib, sondern am Herzen, wie wir es im Vers 22 hier lesen. Das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes reinigt und heiligt unser Leben. Aber dieses verborgene Geschehen am Herzen, das heißt im Innersten des Menschen, der das Wort Gottes angenommen hat, findet auch nach außen seinen sinnfälligen Ausdruck eben in der Taufe. den Leib gewaschen mit reinem Wasser, so heißt es hier. Die Taufe bildet das äußere Siegel und die Bestätigung des inneren Vorgangs, der sich schon vollzogen hat. Gottes große Gabe an uns, Jesus Christus, fordert als Antwort des Glaubens unsere Hinwendung zum Herrn, aber auch die Standhaftigkeit des Glaubens. Wer glaubt, der flieht nicht, sagt der Prophet Jesaja. Der Blick des Gläubigen in die Zukunft, der Blick auf die Wiederkunft Jesu, das Wissen um das Herannahen des Tages des Herrn, darf nicht getrübt werden. Deutlich klingt die Sorge des Schreibers durch seine Worte: Es geht nicht nur um einen guten Anfang im Glaubensleben, sondern auch um das Ausharren auf diesem Weg bis ans Ziel hin. Zum Bekenntnis zu Jesus Christus gehört nach neutestamentlichem Verständnis immer auch das Zeugnis lebendiger Hoffnung, die für uns an die Person Jesu Christi geknüpft ist. Vers 23 hier: Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Eben weil die Hoffnung eine der stärksten Antriebskräfte für unser Heiligungsleben und zur Überwindung aller Anfechtung ist, wie Johannes in einem seiner Briefe sagt: Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und darum ist es für den Glauben lebensgefährlich, wenn auch nur ein Teil aus der Fülle des Reichtums der Hoffnung vernachlässigt oder ganz herausgebrochen wird. Ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens ist die Gemeinschaft. Auch hier hat die Sünde das göttliche Urbild des Menschen zerstört. Zu Sünde Kains gehörte sein Leben in der Verantwortungslosigkeit seinem Bruder Abel gegenüber. Auf die Frage Gottes: Wo ist dein Bruder Abel? Sagt er leichthin: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? In der Gemeinde Jesu stellt der Heilige Geist das verlorene Urbild des Menschen, die verlorene Gottesebenbildlichkeit, wieder her. Während es die natürliche Lebenshaltung des unerlösten Menschen ist, sich der Verantwortung für den Nächsten zu entziehen, sollen die Glaubenden aufeinander achten, um sich zu lieben und sich gegenseitig zu helfen. Und auch dieses Aufeinanderachten gehört zu der Bewährung des Glaubens im Alltag. Die Liebe zum Herrn und die Liebe zum Nächsten müssen sich decken. Wenn ich den Herrn liebe, dann kommt das in der helfenden Tat meinem Nächsten gegenüber zum Ausdruck. Sicher gehört dazu auch, dass ich im Bereich meiner Möglichkeit dem anderen helfe, seine materielle oder körperlich-seelische Not zu lindern. Aber das darf nicht alles sein. Viel wichtiger ist doch, dass man dem anderen gerade in seinem Glaubensleben weiterhilft. Und das lässt sich eben nur im gemeinsamen geistlichen Leben verwirklichen. Nur dort, wo ich mit dem anderen wie in einer Familie zusammenlebe, eben in der Gemeinde, ist das möglich. Nur dort, wo ich mit ihm seinen Alltag erlebe und ermeinen, nur dort können wir einander echte Hilfe in unserem Glaubensleben sein. Und von daher gibt es kein unverbindliches Christentum. Von daher gibt es keine christlichen Einzelgänger, die einmal hier in der Gemeinde sind und einmal dort und so in Wirklichkeit nirgendwo hingehören. Zinzendorf hat gesagt, wir haben es am letzten Samstag im Seminar von Prochanke gehört: Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Als Christ kann man kein Eigenleben führen. Man kommt so nicht weiter. Man verkümmert mit der Zeit. Und das heißt natürlich nicht, dass man als Christ nicht auch einmal gezwungen werden kann, eine Zeit lang alleine leben zu müssen. Neue Gemeinden sind immer so entstanden, dass irgendwo ein Einzelner war oder eine kleine Gruppe, durch dessen oder durch deren Zeugnis und Salzkraft allmählich Gemeinde entstanden ist. Solche Menschen, die also an irgendeinem Ort Missionare sind, brauchen aber besondere Rückendeckung und Halt durch die sendende Gemeinde, zu der sie gehören und wo sie sich zu Hause wissen. Ich glaube, niemand wird Gemeinde besser zu schätzen wissen, als gerade Missionare, die dazu verurteilt sind, zeitweise alleine dazustehen. Klaus Mehnert, der bekannte Weltreisende und Schriftsteller, hat vor Jahren eine Fahrt durch Sibirien gemacht und davon anschaulich erzählt. Es wohnten damals wohl noch etwa eine Viertelmillion deutscher Menschen im hohen Norden Russlands, allermeist sehr ärmlich, fast völlig abgeschnitten von der großen Welt, fristeten sie dort ihr Leben und sehnten sich nach der Heimat und nach ihren Angehörigen. Mehnert traf unter anderem mit einer kleinen gläubigen Christengemeinde zusammen und er hat ihre Kraft sofort verspürt. An der Wand einer ganz einfachen Stube hing als einziges Bild, nicht das Bild von Lenin oder Stalin, sondern ein Christusbild, als ein offenes Bekenntnis. Mehnert hat es in seinem Bericht offen ausgesprochen, als er sagte, ich habe mir später überlegt, woher wohl der auffallende Unterschied stammt zwischen der kraftvollen und lebensbejahenden Gruppe, mit der ich jenen Nachmittag und Abend zusammensaß, und der stumpfen Müdigkeit und Lethargie, die ich unter so vielen anderen deutschen Landsleuten antraf. Sie alle waren doch Russlanddeutsche. Ihre aller Vorfahren waren etwa um dieselbe Zeit aus Deutschland nach Russland eingewandert. Sie alle hatten in den letzten Jahrzehnten Schweres, ja Entsetzliches durchgemacht. Der Unterschied war, die einen lebten ohne lebendige Glaubensverbindung mit der Bibel und wussten nichts von Christus. Die anderen dagegen pflegten Gemeinschaft untereinander und ließen sich auch dort oben in Sibirien durch das lebendige Wort strafen, mahnen, trösten und führen. Das Christusbild an der Wand war dafür nur ein beredtes Zeugnis. Soweit Klaus Mehnert. Das ist praktisches Christentum, dass solche Menschen in Gemeinschaft bleiben. Sicher menschelt es auch in der Gemeinde Jesu. Sicher gibt es auch hier Reibereien. Sicher gibt es auch in einer lebendigen Gemeinde viele Fehler. Denn die Gemeinde setzt sich hier aus Menschen zusammen, aus fehlerhaften, unvollkommenen Menschen. Aber aus Menschen, die wissen, dass Jesus Christus für sie ins Allerheiligste eingegangen ist und so eine Lücke in die Trennwand zwischen Gott und Mensch gerissen hat, durch die wir nun aus der Dunkelheit in das Licht zu Gott gehen können. Echte, lebendige Gemeinschaft ist für ein gesundes Wachstum eines Christen unbedingt erforderlich. Denn das gibt Halt, das gibt Mut und Ansporn im Glaubenskampf. Ein Christ, der immer allein steht und die Gemeinschaft der Gläubigen vermissen muss, der muss in seinem Glaubensleben erkranken und erleidet unter Umständen auch Schiffbruch. Man braucht den anderen, mit dem zusammen man Austausch haben kann im Glauben, im Leiden und auch im Kämpfen. Unser Christsein ist in Gefahr, wenn wir meinen, ohne Weggefährten des Glaubens auskommen zu können. Ohne hilfreiche Gemeinschaft kann keiner Christ sein und bleiben. Ein Pastor einer Gemeinde in Neuengland suchte einen Bauern auf, der durch manches Unglück verbittert und mit seinem Schicksal hadernd den Weg zur gottesdienstlichen Gemeinde nicht mehr fand. Der Bauer empfing schweigend den Besucher. Und schweigend setzten sich beide vor den Kamin, in dem die Buchenscheite hell brannten, wie es im englischsprachigen Raum oft Sitte ist. Nach einer Weile nahm der Pastor mit der Feuerzange wortlos ein brennendes Scheit aus dem Feuer und legte es auf die Steinplatte vor dem Kamin. Es rauchte und knisterte eine Weile und dann begann es zu verlöschen. Geraume Zeit saßen die Männer noch schweigend beisammen. Und dann gab sich der Bauer einen Ruck und reichte dem Seelsorger die Hand und sagte, ich habe die Predigt verstanden. Was nicht im Feuer liegt, wird nicht Flamme, sondern erkaltet. Und deshalb werde ich wieder in die Gemeinde kommen. Er hat dieses klassische Bild für den Wert der Gemeinschaft verstanden. Weil keiner den Glauben wie einen festen Besitz hat, kann ja jeder in Zweifel, in Not und in Anfechtung geraten. In solchen Zeiten geistlicher Dürre ist die Gemeinschaft mit anderen Christen eine große Hilfe. Denn die anderen beten für mich, sie trösten mich und helfen mir wieder zurecht. Vor einiger Zeit las ich von einer Gruppe, die in Berg am Starnberger See Urlaub machen wollte. Sie hatten die Zimmer schon lange vorher bestellt. Und als sie dann im Hotel eintrafen, da merkte der Hotelier, dass ein Behinderter mit Rollstuhl bei der Gruppe war. Und er machte dem Leiter der Gruppe klar, dass es für diesen Behinderten keinen Platz in seinem Hotel gebe. Er könne schließlich seinen anderen Gästen nicht zumuten, in ihrem Urlaub den Anblick eines Behinderten zu ertragen. Und darauf reiste die ganze Gruppe empört wieder ab. Und es gibt leider auch ein Gerichtsurteil in Deutschland, das diese Meinung bestätigt, wonach der Anblick von Behinderten an einem Kurort für die anderen Feriengäste unzumutbar sei. Das zeigt doch, wie wenig die Gesellschaft, in der wir leben, bereit und fähig ist zu einer Gemeinschaft des gegenseitigen Annehmens. Aber gerade für eine christliche Gemeinde sollte dies doch eine Herausforderung sein, sich in Liebe gerade solche Menschen anzunehmen, mit denen unsere Gesellschaft nichts anzufangen weiß. Christen, die in einer Gemeinde zusammenleben, sind ja auch sonst sehr unterschiedliche Leute, charakterlich, von Stand und Bildung, auch von der Intelligenz her. Oft sind es solche Gegensätze, dass sie, wären sie nicht gläubig, miteinander nichts zu tun hätten, ja einander sogar meiden würden. Aber gerade darin wirkt sich echtes Christsein aus, dass solche Menschen einander annehmen und miteinander Gemeinschaft haben. So wie sie sich selbst vom Herrn angenommen wissen, mit all ihren Fehlern und Schlagseiten, so nehmen sie auch den anderen an. Leider gab es und gibt es immer wieder solche Christen, die mit ihrer Gemeinde unzufrieden sind und die sich deshalb resigniert oder auch arrogant und hochmütig zurückziehen oder einfach etwas Besseres suchen, etwas Besseres sein wollen. Und darum mahnt der Schreiber des Hebräerbriefes hier in den Versen 24 und 25 ausdrücklich: Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Letztlich sagt der Schreiber das, um uns wieder vor Augen zu führen, was die Gemeinde ausmacht und wozu sie da ist. Sie ist keine unbekannte Größe. Sie setzt sich aus Menschen zusammen, die den Herrn Jesus als ihren persönlichen Herrn angenommen haben. Sie setzt sich zusammen aus mir und aus dir. Wir zusammen, liebe Brüder und Schwestern, ergeben die Gemeinde. Wenn wir aber dann meinen, die Gemeinde sei nicht mehr das, was sie einmal war, oder sie sei vielleicht sogar tot, dann müssen wir uns doch eingestehen, nicht die Gemeinde ist tot. Nicht die Gemeinde hat kein Leben mehr. Nicht die Gemeinde braucht eine Erweckung, braucht Buße, braucht eine Neubelebung, eine Neubesinnung. Nein, dann bin ich persönlich gemeint. Dann sind wir hier jeder Einzelne gemeint. Dann gilt es, sich selbst im Spiegel des Wortes Gottes zu erkennen und an die eigene Brust zu schlagen. Andererseits sollen wir, wie wir hier lesen, aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen oder im Stich lassen. Und ich nehme an, dass wohl keinem von uns hier in den Sinn gekommen ist, die Gemeinde zu verlassen, so wie es der Text hier andeutet. Zu viele sind schon gegangen und haben das Wort Heiliger Schrift, Römer 15, missachtet. Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat. Erst am Sonntag habe ich wieder gehört, dass der bekannte chinesische Christ Watchman Nee gesagt hat, und da hat er sicher recht, außer in Großstädten sollte es an keinem Ort mehrere christliche Gemeinden geben. Es dürfte nur eine Gemeinde am Ort existieren, nämlich die Ortsgemeinde. Und das ist biblisch. Die Gemeinschaft der Gläubigen bedeutet ein starkes, bewahrendes Element für den Glauben. Wer sie vernachlässigt, meidet oder sich von ihr trennt, sündigt und gerät dadurch in eine ernste Gefahr. Eine solche Haltung käme der Absonderung einzelner Israeliten vom Volk während der Wüstenwanderung gleich, denn sie kamen alle unterwegs um. Und hier soll die brüderliche Ermahnung, einander zu ermuntern, einsetzen, die mit liebevoller Geduld dieser verhängnisvollen geistlichen Entwicklung entgegenzuwirken versucht. Die Anfechtung und Gefahr für die Gemeinde wird allerdings größer, je näher es dem Ziel der Wanderschaft zugeht. Und je näher der Tag des Herrn heranrückt, umso entschiedener sollte auch die Glaubenshaltung der Gemeinde sein. Und deshalb mahnt der Schreiber, wir sollen einander ermuntern, und das umso mehr wir den Tag herannahen sehen. Gerade in der Endzeit soll sein Wort uns daran mahnen, unser Augenmerk mehr auf die Wiederkunft unseres Herrn zu richten, also in der Erwartung zu leben. Unser Text zeigt uns heute, dass wir den Gefahren des geistlichen Lebens am wirksamsten begegnen, wenn wir einerseits an der Gemeinschaft der Glaubenden, andererseits aber an der Verheißung der Wiederkunft Jesu unbeirrt festhalten. Wir haben ja in Jesus einen Hohepriester, der uns den Weg ins Allerheiligste nicht nur gezeigt hat, sondern der uns auch selbst hinbringt. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und den schon zitierten Vers, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und das möchte der Herr durch diesen Text mehr und mehr bei mir und bei uns bewirken. Und möge es ihm gelingen, dass wir unser Leben ganz im Blick auf sein baldiges Kommen gestalten und das für nebensächlich halten, was für ihn auch nebensächlich ist, und das als wichtig erachten, was in seinen Augen wichtig ist. Dann leben wir als solche, die seine Erscheinung lieb haben und darauf warten, einmal vom Glauben zum Schauen zu gelangen. Amen.